Herzlich willkommen beim Podcast Die Politikerinnen. Ja, und diesmal bei einer ganz besonderen Folge. Es ist die erste nach dem Ende der Ampelkoalition. Am Mittwochabend vor einer Woche hat Bundeskanzler Olaf Scholz seinen Finanzminister Christian Lindner entlassen und damit das Dreier-Regierungsbündnis aus FDP, Grüne und SPD vorzeitig beendet. Manche würden jetzt sagen, zum Glück endlich. Andere, wir werden mal noch nachhören genauer, sehen das vielleicht ein bisschen differenzierter. Ihr hört Folge 63 meines Podcasts, Die Politikerinnen. Mein Name ist Susanne Lang. Ich bin Journalistin und begleite in meinem Langzeitprojekt Frauen, die sich für die Berufspolitik entschieden haben. Und jenseits ihrer politischen Fachthemen sprechen wir immer wieder auch über die Frage, wie Frauen sich stärker politisch einbringen können und wie Politik diverser werden kann. Alle bisher erschienenen Folgen könnt ihr auf der Website www.diepolitikerinnen.de nachhören und überall dort, wo es Podcasts gibt. Nun hat der Wahlkampf über Nacht begonnen. Für viele Politikerinnen und Politiker kam das überraschend, obwohl der ständige Streit in der Koalition schon öfter Spekulationen über ein Ende provoziert hat. Was bedeutet das für die Abgeordneten? Werden sie in der knappen Zeit bis zur Neuwahl am 23. Februar 2025 einen guten Wahlkampf organisieren können? Und wie schwer werden es insbesondere Frauen haben, neu oder wieder in den Bundestag einzuziehen? Darüber spreche ich jetzt mit der SPD-Mobilitäts- und Wissenschaftspolitikerin Yewon Rhee, für die eines schon feststeht. Sie wird in ihrem Wahlkreis Aachen wieder als Direktkandidatin antreten. Hallo Frau Rhee.
Hallo.
Was haben Sie denn gedacht letzten Mittwoch, also Mittwoch vor einer Woche, als dann klar war, dass die Koalition jetzt, die Ampelkoalition am Ende ist, gescheitert, gibt ja viele Formulierungen dafür, also als Christian Lindner entlassen wurde?
Oh, es war eine Mischung aus Enttäuschung und Erleichterung, also tatsächlich, weil ich habe jetzt in den letzten Tagen echt viel darüber nachgedacht, aber wenn man überlegt, wie wir in diese Koalition gestartet sind, es wurde ja häufig gesagt, es war eine Notlösung, eigentlich wollte da niemand, alle mussten reingezwungen werden. Das ist nicht so, wie ich es in Erinnerung habe. Also es war schon so das Gefühl von Aufbruch, man möchte was verändern und alle hatten Lust und alle haben sich gratuliert und alle waren total happy darüber, man hat sich ja was vorgenommen. Und dann nach 3 Jahren zu sagen, es hat nicht funktioniert und wir müssen da, es muss ein Bundesminister entlassen werden und dann tritt eine ganze Partei aus der Koalition aus, das ist natürlich schon enttäuschend. Und das ist natürlich dann schon gewissermaßen auch ein Scheitern, weil man es nicht geschafft hat, zusammen zu bleiben, zusammen Verantwortung zu übernehmen. Ich wäre aber schon auch erleichtert, weil das, was draußen die Menschen mitbekommen, ist ja für uns Abgeordnete nicht anders. Also jede Sitzungswoche eigentlich nach Berlin anzufahren unter einem Medienecho, was eigentlich immer wieder fragt, bricht die Ampel jetzt? Ist jetzt diese Woche das Ampel aus? Scheitert die Ampel? Und man weiß genau als Abgeordnete, man hat es gar nicht in der Hand, weil es sind ja viele Krisengespräche eigentlich auf anderer Ebene. Und jetzt irgendwie einfach Gewissheit zu haben, so geht es weiter, das war schon erleichternd und es war für mich als Sozialdemokratin zumindest auch nochmal so eine gewisse Erleichterung, die Dinge, die einfach auch sehr, sehr schwierig und langwierig und frustrierend waren, dass Olaf Scholz sich schon nochmal auf den Punkt gebracht hat, weil das sind ja Dinge, die wir uns immer gefragt haben und die wir auch gefragt worden sind, warum lasst ihr das mit euch machen? Also ist das denn nicht irgendwie so ein bisschen unfair, dass die FDP so viel bestimmt als kleinster Partner? Also deswegen, es war eine gewisse Erleichterung da, aber ich finde es auch unglaublich schade.
Das fand ich eben interessant, weil Sie ja meinten, Sie hatten gar keinen Einfluss drauf. Also das konnte man auch manchmal lesen. Im Spiegel war auch so ein Artikel, dass es im Prinzip letzten Endes an der Spitze tatsächlich auch lag. Also gar nicht an der zweiten Ebene, sondern wirklich an Olaf Scholz, Christian Lindner, Robert Habeck. Der Spiegelartikel hat das damals auch so schon, wie soll ich sagen, nicht unterstellt, aber also das war eine These. Das sind halt auch 3 Männer. Es war halt auch ein wahnsinniges, ich nenne es mal, Gegockel am Ende dann, ja. Haben Sie das auch so empfunden? Also, dass es letzten Endes dann auf so einer Ebene viel um Ego ging und weniger um die Sache?
Das Schwierige ist eigentlich eher, dass ich gar nicht sagen kann, woran es lag, weil es halt einfach, weil Bundesregierung und Bundestag ja getrennt sind, was es auch sein sollte, und man diese Ebene, was eigentlich da besprochen wurde, woran es da genau gehakt hat, was da vielleicht auch Vereinbarungen waren, die nicht gehalten worden sind, das konnten wir ja immer nur aus der Sicht des Parlaments bewerten, dass wir sagen konnten, okay, wir haben auf Arbeitsebene die Dinge besprochen gehabt, also mit unseren KollegInnen der Ampelfraktion, dass wir dann gesagt haben, okay, wir haben das verhandelt, haben das nach oben gegeben, dann wurde es natürlich dann auch weitergegeben und wir wussten nicht genau, okay, was waren jetzt wirklich die Knackpunkte oder wie verliefen die Gespräche? Waren die Gespräche freundschaftlich? Waren die Gespräche respektvoll? Keine Ahnung, wir wussten es nicht. Und Olaf Scholz hat als so ein krasses Pokerface gehabt, dass ich auch echt überrascht war, wie viel sich bei ihm anscheinend auch angestaut hatte, weil er hat auch in der Fraktion, ich habe ihn nie ein schlechtes Wort über diese Koalition reden hören, er hat nie ein schlechtes Wort über Christian Lindner verloren, auch über die anderen MinisterInnen nicht. Er hat 3 Jahre lang auch in der Fraktion, was ja wirklich SPD-intern ist, nie anmerken lassen, wie groß sein Frust anscheinend war, obwohl wir unseren Frust ja bei ihm abgeladen haben, dass wir gesagt haben, du Olaf, wir haben das und das verhandelt. Und wir hatten das ausgemacht und jetzt geht ihr dahin und das hat die FDP wieder in der Öffentlichkeit das und das gefordert und das ist ja, finden wir jetzt nicht gut. Auch da hat er nie gesagt, das sehe ich genauso oder das hat mich auch geärgert. Er hat halt immer ausgehalten und dann halt dieses Statement, wo man irgendwie gemerkt hat, es hat in ihm schon richtig rumort. Also deswegen den Einblick darin, worin das zwischen den dreien geknallt hat, keine Ahnung, man kann es halt wirklich nur mutmaßen. Selbst wir können nur mutmaßen, was es am Ende war.
Ja, und was Sie so erlebt haben, haben Sie gerade auch schon angedeutet, auf der Ebene, auf der Sie mit den Koalitionspartnern, also mit den Abgeordneten zu tun hatten, war es aber okay, die Zusammenarbeit. Oder gab es da auch Punkte, wo man schon gemerkt hat, okay, irgendwie ist es schwierig, da zusammenzukommen?
Naja, es ist halt so einfach und so schwierig, wie es nun mal ist, wenn man zwei PartnerInnen vor sich hat. Also wir haben ja immer in Dreiergruppen meistens verhandelt, die halt unterschiedliche Überzeugungen haben, unterschiedliche Positionen, aus ganz einer anderen Perspektive zum Teil auch argumentieren. Das ist natürlich nie einfach, aber es war halt gut. Also es war so im Erwartbaren, also so, dass man halt ganz sicher wusste, ja, wir sind 3 unterschiedliche Parteien, wir sind nicht immer einer Meinung, aber es hat zum größten Teil auch wirklich Spaß gemacht. Und was mir aufgefallen ist, und das entspricht auch dem, wie ich mich gefühlt habe, ist, es hat ja gehagelt von Dankesbekundungen. Auch in dieser Regierungsdebatte jetzt am Mittwoch hat sich ja Rolf Mützenich bei Christian Dürr bedankt. Christian Dürr hat sich dann auch bei Rolf Mützenich und Britta Hasselmann bedankt. Und da hat man einfach gesehen, und auch viele FachpolitikerInnen haben dann ihrem Äquivalenten nochmal gedankt, gesagt, dass wie gut es war. Auf Social Media habe ich unheimlich viele Fotos gesehen von Leuten, so 3er-Fotos, wo dann immer gesagt wurde, ja, ne, ist schade, dass es nicht geklappt hat. Die Arbeitsebene war nicht das Problem, also sage ich ganz offen, weil viele unserer KollegInnen haben jetzt auch nochmal gesagt, wir waren so nah dran, das Gesetz noch zu Ende zu bringen, wir waren so nah dran, da einen Durchbruch zu bekommen. Niemand von uns hat sich auf dieser Ebene gewünscht, dass es ein Ende nimmt. Also viele von uns haben sich gewünscht, dass die Streitereien ein Ende haben, die Spekulationen ein Ende haben, aber es war nicht so eine schlimme Koalition, wie immer draußen auch dargestellt wurde oder es wahrgenommen wurde. Es ist schon... Ich habe unglaublich viele WhatsApps bekommen und auch WhatsApps verschickt an FDP-KollegInnen, wo ich gesagt habe, es ist mega schade, dass das nicht geklappt hat. Und genauso viel Wertschätzung haben wir jetzt zurückbekommen. Es ist halt nicht so ein Draufhauen, wie es vielleicht draußen die Presse gerne auch hätte.
Ja, das ist insofern ein gutes Stichwort, wollte ich auch gerade aufgreifen, weil das ist natürlich in der Medienlogik, kann man also kritisch sehen, sehe ich auch manchmal kritisch, ist aber natürlich der Streit die bessere Nachricht. Beziehungsweise ich sag andersrum, wenn da Streit ist, dann können Medien nicht einfach so tun, als sei da keiner, weil dann bekämen wir ja den Vorwurf, Cancel Culture und so weiter. Da ist Stress und ihr berichtet nicht drüber. Also das ist so ein bisschen die Frage immer Henne und Ei. Und teilweise hatte ich schon den Eindruck, da wird schon auch gezielt, das wird gezielt eingesetzt, dass man dieser Mechanismus, dass man weiß, keine Ahnung, ich nenne mal den Namen Wolfgang Kubicki, sagt irgendwas und dann weiß der natürlich genau, dass da alle anspringen drauf. Ne? Das ist ja dann genau nicht die Sachebene.
Das ist aber halt auch, das ist glaube ich aber auch das große Problem, weil das, was ich Ihnen jetzt berichtet habe über die Arbeitsebene, das ist ja keine Meldung wert. Also wir machen ja auch keine Meldung darüber. Also warum sollten wir jetzt eine Pressemeldung rausgeben, wo dann drin steht, Ampelabgeordnete im Wissenschaftsausschuss arbeiten reibungslos zusammen. Das ist ja für uns keine Meldung wert. Das ist ja eigentlich der Normalzustand.
Ja.
Nur der Normalzustand wird dann halt nicht berichtet, weil wir es nicht für berichtenswert halten, sie es nicht für berichtenswert halten. Und dann ist alles, was halt übrig bleibt, eigentlich nur... Alle streiten sich. Also obwohl es ja häufig immer auch dieselben Namen waren. Und man muss halt auch, um vielleicht die Spitze so ein bisschen auch in Schutz zu nehmen, es ist ja so gewesen, wir haben auf Arbeitsebene häufig weit über 90% geeint. Wir hatten Nachtsitzungen, man hat wirklich Sachen gewälzt, man hat dann Papiere nebeneinander gelegt, vieles war dann irgendwie rot und dann wurde irgendwie, und dann haben die drei BerichterstatterInnen dann der einzelnen Fraktion zusammengesessen mit den ReferentInnen der AGs und so. Und es gab halt immer so ein paar Prozent, die man, oder nicht immer, aber fast immer, die man nicht einigen konnte auf der Ebene, wo man sagen musste, okay, wir haben jetzt so weit verhandelt, wie man verhandeln konnte, aber diese Knackpunkte, die letzten, die müssen die stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden, die Fraktionsspitzen, vielleicht sogar das Kabinett klären. Und das waren dann halt die Dinge, wo es halt geknallt hat, also wo sie halt nicht klären konnten und wo natürlich dann klar war, das sind die größten Konfliktlinien, die es in diesen Gesetzesentwürfen gab. Und das mussten sie dann halt irgendwie nach außen tragen. Deswegen, dass halt jeder Streit oder jeder Konflikt mit diesen Namen nach Hause gegangen ist, ist, glaube ich, selbst, also ist eigentlich total naheliegend. Es ist halt nur nicht immer gut rübergekommen. Man hat sich, glaube ich, nicht die Mühe gemacht, es gut zu moderieren oder gut zu vermitteln, auch was jetzt eigentlich die Punkte sind und das eigentlich auch in Ordnung ist. Und so Wolfgang Kubicki, soweit ich weiß, also ich wüsste jetzt nicht, wo er jetzt Berichterstatter war, dass er jetzt wirklich so eng mit KollegInnen der Ampel zusammengearbeitet hat. Also er hat sehr deutlich gemacht, dass er da jetzt keine große Perspektive mehr sieht. Aber ob er unbedingt derjenige war, der jetzt irgendwie wirklich den Einblick hatte in die Arbeitsebene, wie verhandelt wurde oder wie zum Teil auch wirklich gerungen wurde, das kann ich echt nicht, also wage ich ein bisschen zu bezweifeln.
Ja. Sind Sie denn dann d'accord damit, dass Olaf Scholz nochmal kandidiert? Also Stichwort wurde auch nicht gut moderiert oder Sie haben auch vorher gesagt, er hatte immer so ein Pokerface, also hat letzten Endes Sie auch überrascht. Das kann man jetzt auch im weiteren Sinne unter Kommunikation fassen. Also ne, wenn jemand sich überhaupt nicht anmerken lässt, was mit ihm los ist, ist das vielleicht auch nicht passend. Zu der Zeit zumindest, in der wir leben, wo man dann vielleicht auch sich mehr zeigen müsste oder da in dem Sinne mehr Haltung auch haben müsste.
Ich finde dieses Pokerface in der Situation, in der wir jetzt waren, 3 Jahre lang, eigentlich was Positives, weil es eine Professionalität ausstrahlt. Hätte er in Sitzungen, also man muss ja vorstellen, wie groß der Druck auf ihn war, weil wir haben als eigene Fraktion von ihm, haben wir ihm immer wieder gesagt, Olaf, das geht so nicht. Ne, es muss ganz klar sein, dass es nicht geht, dass die FDP oder die Grünen das und das machen. Wir können das, wir hatten das schon geeint, wir hatten eine Vereinbarung, da können wir das auch nicht wieder aufmachen. Hätte er uns da in jedem Punkt immer recht gegeben, dann wäre es ja irgendwann auch wieder durchgesickert. Also diese Stimmung, dieses Gefühl, der Kanzler sieht das aus, so wäre ja auf jeden Fall transportiert worden. Und dadurch, dass er jetzt diese Konflikte, die es gab, also auch den Ärger, den er ja anscheinend auch selber verspürt hat, dann anscheinend so in den kleinsten Rahmen gehalten hat, dass er vielleicht den Leuten das direkt gesagt, nicht nach außen getragen hat. Dadurch hat er natürlich eigentlich sehr gut moderiert und pädagogisch gesehen hat er ja gar nicht wie dafür gesorgt, dass es weiter eskalieren konnte, weil manchmal ist es ja so, wenn jemand zustimmt, der in dieser herausgehobenen Position ist, dann fühlen sich ja vielleicht andere Leute auch wieder nochmal bestärkt, nochmal einen draufzulegen und zu sagen, ja, also wenn der Olaf das schon so sieht, also das geht ja wohl gar nicht und dann wäre es vielleicht weiter irgendwie hoch eskaliert. Und er hat sich halt zurückgenommen und hat sich aus meiner Sicht sehr professionell verhalten. Es ist halt schade, dass er sich jetzt erst erklären kann, hätte er sich vorher erklärt. Hätte es aber, glaube ich, auch so ein Hochschaukeln gegeben, dann hätte es ja immer wieder eine Replik gegeben. Also hätte er erklärt, warum er so ist, wie er ist. Dann hätte Robert Habeck oder Christian Lindner es ja auch nicht auf sitzen lassen. Dann hätten wir irgendwann nur noch eine Kommunikation über Medien gehabt. Deswegen, also ich verstehe, warum er es gemacht hat. Aber es hat natürlich schon dazu geführt, dass viele Menschen das Gefühl hatten, ich verstehe gerade überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Und deswegen, es ist eine verzwickte Sache, aber ich glaube, es liegt auch wirklich daran, dass es die erste Koalition auf Bundesebene mit 3 Partnern war, was wirklich nicht einfach war. Und wo ich auch immer das Gefühl hatte, dass wir als SPD, aber auch der Kanzler von Anfang an eher so eine moderierende, vermittelnde Rolle übernommen hat, was uns ja auch immer wieder vorgeworfen wurde, dass man gesagt hat, wir erkennen euer Profil nicht. Gleichzeitig hätten wir unser Profil rausgestellt, keine Ahnung, ob wir es 3 Jahre geschafft hätten. Also es ist eine schwierige Sache. Also im Nachhinein weiß ich nicht, könnte auch gar nicht sagen, wo man hätte es anders machen müssen, weil ich dafür auch einfach die Persönlichkeiten von Christian Lindner und Robert Habeck einfach auch viel zu wenig, gar nicht kenne. Also viel zu wenig ist auch immer übertrieben. Und ob wir nochmal mit, ob das richtig ist, mit Olaf Scholz nochmal zu kandidieren. Also ich finde diese Frage seltsam, weil ich meine, bisher war es immer eine Selbstverständlichkeit, dass man den mit dem amtierenden Kanzler, sofern er halt wieder kandidieren möchte, antritt. Und diese Frage, finde ich, stellt sich gerade auch nicht wirklich. Also es ist eine Frage, die jetzt natürlich nochmal angefeuert wird durch eine Stimmung, durch vielleicht auch Umfragen. Aber für mich ist jetzt erstmal eigentlich gesetzt, dass man sagt, okay, man setzt auf den Amtsinhaber, vor allem, weil er ja auch keine groben Fehler gemacht hätte, wo man sagen muss, okay, das geht gar nicht, das hat seinem Amt geschadet. Und solange er will, finde ich, ist das eine Sache, dass das dann halt eine Selbstverständlichkeit ist.
Also Sie machen sich keine Sorgen, dass das negativ abfärben könnte. Also es gab ja in Brandenburg die Situation, war natürlich Landtagswahl, aber da hat ja Dietmar Woidke explizit gesagt, er möchte keinen Besuch von Olaf Scholz, was ja besonders bemerkenswert war, weil das ja auch noch der Wahlkreis ist von Olaf Scholz, wo es dann nachher hieß, naja gut, der Erfolg war unter anderem auch dem geschuldet, dass er sich distanziert hat. Also sprich so eine... Es gibt ja schon so eine Müdigkeit oder so ein Gefühl von Verdruss, was jetzt die Personalie Olaf Scholz angeht, ob zu Recht oder nicht. Könnte ja sein, dass das einfach eine Negativwirkung auf, also in dem Falle zum Beispiel auch auf die Wahl von Ihnen oder nicht von Ihnen hat. Da machen Sie sich aber keine Sorgen.
Ich meine, natürlich macht man sich Sorgen, aber wir haben uns auch 2020, 2021 Sorgen gemacht. Ich meine, wir standen da ja auch bei 13-14% und alle haben gesagt, Olaf Scholz kann es nicht und er hat bewiesen, er konnte es. Und er hat das ja nochmal gedreht. Seine Stärke ist etwas, was sehr unterschätzt wird. Also diese Ruhe, dieses immer Gleichbleibende, dieses sehr Stabile, was nicht besonders aufregend ist. Es ist jetzt nicht so etwas, wo die Menschen das Gefühl haben, okay, er spricht mir jetzt vielleicht aus der Seele oder er hat jetzt einen Höhepunkt geliefert in seiner Redekunst oder er brilliert jetzt oder er taucht überall auf und hat einen super tollen Auftritt jedes Mal. Aber man kann sich halt auf ihn verlassen und ich weiß nicht, ob Verlässlichkeit, zumindest war es ja bei der letzten Bundestagswahl, wenn die Leute wirklich mal in sich gehen und dann irgendwie auch einen Wahlkampf beobachten, ob Verlässlichkeit nicht doch eine Tugend ist, die viele Menschen noch mehr zu schätzen wissen, als sie in diesem ganzen Lauten, in dieser ganzen Gemengelage, wo man immer jeden Tag eine neue Schlagzeile hat, ob das nicht etwas ist, was sich tatsächlich am Ende auch durchsetzen kann. Also ich halte Olaf Scholz jetzt nicht für einen schwachen Kanzlerkandidaten oder für jemanden, der gar keine Chance hat, dass er Wahlen gewinnen kann, hat er ja nicht nur 2021 bewiesen, sondern auch in Hamburg. Also er kann ja durchaus auf den Punkt genau dann die Leute doch nochmal ansprechen. Zu Brandenburg, ja, es wurde ja auch immer verkürzt dargestellt, man wollte Olaf Scholz nicht da haben. Er ist ja sehr viel im Wahlkampf aufgetreten, allerdings, wie Sie gesagt haben, als Abgeordneter, als Bundestagsabgeordneter in Potsdam, wurde dann aber auch in andere Wahlkreise eingeladen. Die Aussage von Dietmar Woidke, auch parteiintern, war ja nicht, ich möchte Olaf Scholz nicht da haben, sondern die Aussage war, ich habe keine Lust, dass mein Wahlkampf mit der Bundespolitik vermischt wird. Und da ging es ja nicht um die Bundestagsfraktion der SPD oder Olaf Scholz, aber es war ja klar, dass wenn Olaf Scholz als Kanzler da ist, dann wird automatisch über die Ampel gesprochen. Und wir haben da jetzt gerade lang genug drüber gesprochen, was so die Außenwirkung der Ampel war. Und dass er dann sagt, Leute, ich möchte mich da ehrlich gesagt, ich möchte, dass der Fokus ganz klar darauf liegt, wie meine Bilanz ist und nicht darauf, keine Ahnung, wie jetzt die Ampel performt oder ob die Ampel sich noch mag oder ob sie scheitern wird. Das ist halt, das hat halt keine Aussicht auf Erfolg, vor allen Dingen, weil ich das ja auch nicht ändern kann. Das verstehe ich bei ihm total, aber ich meine, wir werden jetzt im Bundestagswahlkampf, können wir ja nicht sagen, wir lösen uns von der Bundespolitik und reden jetzt über Dinge, die was ganz anderes sind und dann wäre es halt natürlich irgendwie auch ein bisschen absurd zu sagen, okay, dann treten wir nicht mit dem Bundeskanzler an. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die er entscheidet. Also wenn er ganz klar sagt, er will kandidieren, dann wird er kandidieren und wir werden das Beste draus machen. Und nochmal, also er wurde ja 2021 schon mal sehr runtergeschrieben und wurde ja sogar gefragt, sollte man ihn überhaupt einladen in die ganzen Kanzlerarenen und macht das überhaupt Sinn? Sollte man nicht ein TV-Duell statt einem Triell machen? Am Ende hat er ja gewonnen. Also ich würde einen Olaf Scholz nie tot sagen.
Nee, das würde ich jetzt auch nicht machen. Es gibt nur böse Stimmen, die sagen, dass eigentlich Armin Laschet die Wahl vergeigt hat 2021, beziehungsweise Markus Söder natürlich mit auch. Aber das ist letzten Endes auch.
Aber auch da war es ja so, dass Olaf Scholz trotzdem ein Gegenentwurf war. Also da war es ja wirklich. Also unabhängig davon, dass ich es auch absurd fand, dass man an einer einzelnen Szene wirklich, also da hat man ja wirklich gemerkt, wie es gekippt ist und das war eine Szene und ich kenne Armin Laschet aus Aachen ja sehr gut und im Endeffekt war es ein Moment, der aufgenommen worden ist und der einfach gar nicht das wiedergespiegelt hat, wie das im ganzen Wahlkampf gelaufen ist, weil wo Armin Laschet ja auch durchaus sehr würdevoll und sehr respektvoll aufgetreten ist in vielen Sachen, aber es hat natürlich auch nur funktioniert, dass das gedreht wurde, weil es einen Gegenentwurf gab von jemandem, der einfach immer stoisch den gleichen Gesichtsausdruck hat und wo man sich darauf verlassen konnte, dass ihm sowas wahrscheinlich nie passieren wird.
Ne? Er wird nicht lachen. Ja,
genau. Also er wird also er wird keine, also Olaf Scholz macht keine größeren Fehler. Er macht jetzt auch keine größeren Ausreißer nach oben, aber Olaf Scholz ist verlässlich. Und ich glaube, Verlässlichkeit, also ich persönlich finde Verlässlichkeit, je älter ich werde, eigentlich auch gar nicht mal so eine schlechte Eigenschaft, die man hat.
Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Also es muss ja jetzt auch wahnsinnig schwierig sein, oder? Sie müssen jetzt ganz schnell einen Wahlkampf hinbekommen. Sind Sie da jetzt schon, also ich meine, Sie hatten jetzt, war ja erst vor einer Woche im Prinzip, sind Sie da jetzt schon umgeschwenkt auf Wahlkampfkurs quasi oder dauert das auch noch?
Also wir suchen jetzt im Moment nach und nach umzuschwenken. Die letzten Tage waren wir damit beschäftigt, um mir zu gucken, wie geht es jetzt auch in meinen Ausschüssen weiter, mit meinen Themen weiter, welche Themen werden jetzt auch mit den Grünen noch fortgeführt, wo haben wir vielleicht auch nochmal Mehrheiten, wo man es auch nochmal interfraktionell versuchen kann. Es gibt ja auch so ein paar Themen, wo die, also gerade bei mir im Bereich, wo die FDP sehr federführend mitgewirkt hat und da müssen wir jetzt natürlich einfach schauen, mussten wir jetzt erstmal so ein Kassensturz machen, was ist jetzt eigentlich noch wirklich relevant für diese Wahlperiode. Und deswegen werden wir jetzt nach dieser Sitzungswoche, werde ich jetzt nach Aachen fahren und dann habe ich eine Kreiswahlkonferenz, also Aufstellung am 22. November. Und dann haben wir ja jetzt diese eine Woche, die eigentlich die Haushaltswoche sein wollte, eine weitere Wahlkreiswoche. Und da liegt natürlich schon viel Fokus darauf, intern Dinge jetzt einfach auch nochmal zu klären, mit der Partei vor Ort zu sprechen, zu schauen, wie man sich aufstellen kann. Es wird sportlich. Also wenn man sich das jetzt mal vorstellt, wir werden vor Weihnachten, wird niemand wirklich mit dem Wahlkampf anfangen. Also das ist, glaube ich, für uns alle total klar. Zwischen den Feiertagen auf gar keinen Fall. Da ist, glaube ich, auch alle für alle wichtig, jetzt einfach mal runterzukommen. Auch die Menschen wollen da, glaube ich, nicht behelligt werden. Und dann haben wir halt nach Silvester 7-8 Wochen. Und das ist dann halt wirklich die absolut heiße Wahlkampfphase mit Plakatiererei und allem. Und bei mir im Rheinland kommt dann noch dazu, wir haben halt einen ganzen Monat komplette heiße Karnevalsphase. Also es macht mir schon Sorgen, weil ich habe jetzt mit ein paar Kollegen gesprochen, die gesagt haben, ja, aber Karneval ist doch am 2. März, das ist doch total super, das ist doch nur eine Woche vorher, da habt ihr noch Zeit. Naja, aber Karneval ist ja bei uns nicht ein Wochenende, sondern jedes Wochenende sind Sitzungen, jedes Wochenende sind Kostümsitzungen, sind zum Teil auch Umzüge. Die Leute sind halt unterwegs, die Leute sind halt beschäftigt. Viele EhrenamtlerInnen sind in ihren Vereinen und Verbänden unterwegs und es macht mir schon so ein bisschen Sorgen, was die Wahlbeteiligung angeht, aber auch was diese ganze Organisation mit WahlhelferInnen und so angeht. Also es wird eine Herausforderung im Rheinland. Also nicht nur im Rheinland, aber vor allem im Rheinland.
Ja, wie war das denn bei Ihrer ersten Wahl? Also da war es ja wahrscheinlich für Sie aber auch schwieriger, weil Sie da ja völlig neu dabei waren, zum ersten Mal, also gar kein bestehendes Team im Grunde hatten. Fühlt sich's trotzdem, obwohl Sie jetzt ja mehr Erfahrung haben, auch schon im Bundestag sind, dann eigentlich wieder genauso schwer an wie damals beim ersten Mal?
Es ist zum Teil sogar so ein bisschen schwerer, weil man muss halt die Abgeordnetentätigkeit ja immer noch parallel laufen lassen, weil es gibt ja trotzdem zu Recht auch die Erwartungshaltung, dass ich mich immer noch um alles kümmere, auch um Dinge, die hier in Berlin anfallen, aber auch BürgerInnen-Anliegen, die noch an mich herangetragen werden. Also das heißt, man ist jetzt nicht völlig frei, dass man sagt, wir machen jetzt nur noch Wahlkampf, sondern es wird halt parallel laufen. Und es wird ja trotzdem so sein, dass der Wahlkampf ehrenamtlich aufgestellt wird. Also es ist ja nicht, dass ich nur, weil ich ein Büro habe, jetzt bereits ein Team habe, sondern man muss jetzt irgendwie auch wirklich schauen, dass man die ehrenamtlich Tätigen in der Partei mitnimmt, dass man ein Team daraus aufbaut, dass man irgendwie auch mal guckt, wie fast die Ortsvereine können. Das ist schon nochmal eine Herausforderung. Winterwahlkampf sind wir in NRW gar nicht gewohnt. Also ein Aachen-Winterwahlkampf, das wird jetzt echt nochmal eine Herausforderung. Und ich glaube, vor 4 Jahren bin ich halt einfach viel gelöster und viel freier reingegangen. Man hat halt gesagt, okay, ich probiere es jetzt, die Leute kennen mich nicht und mal gucken, wie die Leute auf einen reagieren, wie was für einen Rücklauf man bekommt, Feedback man bekommt. Aber jetzt wird man ja wirklich beurteilt für die Arbeit, die man geleistet hat. Und das ist schon für mich zumindest mehr so eine Prüfungssituation, wo es ja wirklich auch um die eigene Leistung geht, auch wenn natürlich viel auch bei dem Bundestrend reinspielt. Aber trotzdem möchte man ja schon, dass die Leute vor Ort sagen, ich gebe jetzt Ivan Riedi meine Erststimme, auch wenn ich vielleicht die SPD nicht gut finde, weil sie großartige Arbeit gemacht hat. Und das ist schon aufregender als beim ersten Mal, weil beim ersten Mal hat man halt echt komplett, ich war vom Kopf her auch viel, viel freier, weil ich gesagt habe, so, ich probiere es jetzt und das ist jetzt einfach ein Angebot und ein Versuch und, ne, und keine Ahnung, wie es wird. Und jetzt, ja, und dann konnte man auch immer sagen, ja, wissen Sie, ich habe das ja, also war da gar nicht für verantwortlich. Jetzt ist man natürlich für vieles auch mit verantwortlich und muss dann natürlich Rede und Antwort auch stehen.
Ja, haben Sie denn so, oder haben Sie da überhaupt noch nicht drüber nachgedacht, also quasi Plan B, falls es nicht klappt, also es ist ja für Sie und Ihr Leben ist das ja natürlich ein Rieseneinschnitt dann insofern auch, jetzt gewesen, letzte Woche, also Sie haben ja ein halbes Jahr kürzer auch Zeit, sich Gedanken zu machen wahrscheinlich,
Nee, ich habe halt den Vorteil, dass ich einen Job habe mit Rückkehrrecht. Das heißt, ich bin beurlaubt für das Mandat. Ich kann jederzeit zurückkehren und das ist natürlich schon ein weiches Polster, auf das man fallen würde. Aber ich möchte mir das gar nicht vorstellen, weil mir der Job einfach so viel Spaß macht. Also wenn ich mir jetzt überlege, ich kehre in meinen alten Job zurück, ich glaube, ich wäre da schon zumindest die erste Zeit auch niedergeschlagen, weil es doch so viel gibt, was man noch eigentlich verändern wollte und was man noch hätte machen wollen und wo man auch das Gefühl hat, dass man da eigentlich was ganz Gutes gemacht hat. Was mir mehr Bauchschmerzen bereitet, ist gar nicht mal so, wie geht's mit mir weiter, weil für Abgeordnete ist ja jetzt erst auch ein bisschen gesorgt, dass man zumindest eine Übergangszeit hat von 3 Monaten jetzt in dem Fall. Und wie gesagt, ich habe einen laufenden Arbeitsvertrag, aber unsere Mitarbeitenden haben natürlich eine viel größere Fallhöhe. Also das ist, wenn man sich überlegt, dass die kriegen halt kein Übergangsgeld, sie haben halt keine Übergangszeit. Das heißt, sie werden jetzt, sobald der neue Bundestag konstituiert ist und die Chefinnen halt nicht mehr drin sind, haben sie halt keinen Job mehr. Und es wird jetzt schon eine Mail rumgeschickt an alle, wo gesagt wurde, meldet euch Anfang Dezember schon arbeitssuchend, weil sonst wird das mit der Frist knapp. Und das ist natürlich schon irgendwie so ein Realitätscheck für viele, dass alle sagen, okay, das ist echt hart und das ist total bitter. Und es ist natürlich, ich meine, wenn ich mich als Bundestagsabgeordnete auf Jobs bewerbe, ist das ein ganz anderes Ding, als wenn meine Mitarbeitenden sagen, ich gucke mich jetzt auf dem Jobmarkt um. Berlin ist natürlich ein Pflaster, da ist sehr viel Politik auch da. Man kommt vielleicht auch in anderen Büros unter, in Wahlkreisen ist es nochmal schwieriger, wo natürlich auch die Nachfrage vielleicht gar nicht so groß ist. Und das finde ich hart. Also das ist, macht mir viel mehr Sorgen. Und das ist auch so eine Sache, die ich jetzt in meinen Posts gar nicht so erwähnt habe, weil ich auch nicht weiß, wie das ausgelegt wird. Aber es ist aber auch so eine Sache, die ich unwürdig fand, als wir um diesen Wahltermin gefeilscht haben. Weil letzten Endes haben wir so viel Verantwortung für so viele Menschen, die einfach auch eine gewisse Lebensplanung und Familienplanung gemacht haben. Und dann zu sagen, wir feilschen um 2 bis 6 Wochen, ob wir jetzt früher oder später wählen, das fand ich hart und ich fand das auch für mich persönlich enttäuschend, dass es anscheinend viel mehr darum ging, parteipolitische Taktik dadurch zu spielen, als irgendwie mal zu überlegen, wie wir es vernünftig hinbekommen, auch mit den Menschen, die sich ja irgendwie auch auf uns verlassen haben, auf die wir immer bauen konnten. Aber natürlich ist das auch schwierig, deswegen sage ich es jetzt hier im Podcast, aber ich sage es ab jetzt in keiner Pressemeldung gesagt, weil es auch nicht so wirken soll, als würden wir unsere Leute versorgen wollen oder als wollten wir unbedingt noch dafür sorgen, dass die nochmal einen Monatszeitgehalt bekommen. Aber wenn man sich mal überlegt, man würde selber in dieser Situation stecken, dann macht halt, also es ist ja jetzt zum Beispiel so, wir sind jetzt Ende Februar, dann wird der Wahltermin, dann wird Ende März wird dann der neue Bundestag konstituiert. Das heißt, meine Mitarbeitenden würden, wenn ich rausfallen würde, nur noch Gehalt bekommen bis Ende März. Wäre jetzt aber 2 Wochen später, Anfang März, der Wahltermin gewesen, dann wäre halt die Konstituierung im April. Und dann hätten sie halt noch Geld im April bekommen. Und das ist für jemanden, der auf Jobsuche ist, wo es wirklich ganz plötzlich geht und man nicht genau weiß, wo finde ich überhaupt was, macht so ein Monat natürlich schon was aus. Auch so von der Psyche her, dass man emotional sagt, ich bin jetzt nicht völlig im Panikmode, weil ich überhaupt nicht weiß, wie ich jetzt diesen einen Monat noch überbrücke. Und darüber wird meiner Meinung nach viel zu wenig nachgedacht und auch eigentlich zu wenig gesprochen. Ich verstehe allerdings, ich habe es ja gesagt, warum man es vielleicht auch ein bisschen zurückhält in diesem Thema.
Naja, es ist interessant, weil es betrifft ja durch die Wahlrechtsreform eigentlich alle Parteien, weil es ist ja klar, dass weniger Abgeordnete im Bundestag sein werden und das trifft nicht unbedingt dann nur die SPD oder nur die FDP oder so. Haben Sie auch das Gefühl, dass es, weil wir ja oft auch über Frauen in der Politik sprechen, dass es speziell für Frauen jetzt auch nochmal härter geworden ist, also durch diese Umstände, dass es so schnell gehen muss oder vielleicht nicht nur für Frauen, auch für Jüngere, für Quereinsteiger, also wenn wir über diesen Punkt Diversität sprechen, habe ich schon so das Gefühl, dass jetzt einfach die etabliert dabei sind, die ihre festen Strukturen haben, die da meinetwegen auch viel Geld haben, um das schnell starten zu können, dass die im Vorteil sind. Also kann es dann passieren, dass wir wieder so einen Bundestag haben, wo der Frauenanteil oder wenn man natürlich jetzt andere Gruppen noch angucken würde, die Homogenität im Prinzip sehr dominant ist wieder, anstatt dass man so eine Mischung hat.
Ich weiß nicht, ob das für Frauen besonders gilt, aber was natürlich ein Problem ist, ist für neue Kandidierende, weil wenn man sich jetzt anschaut, wie die auch die Listenaufstellungen sind, das kommt jetzt super schnell. Und Listenaufstellungen, das ist ja häufig auch wirklich viel Verhandlung, aber dann ist die Frage auch, kennt man die Person? Kann die Person sich vielleicht auch mal vorstellen? Gibt es eine Möglichkeit, sich zu präsentieren? Kann man vielleicht auch nochmal unterschiedliche Unterbezirke, Kreisverbände abklappern, dass man nochmal von sich überzeugen kann? Das fällt natürlich weg, weil wir alle einfach so unter Stress sind, diese ganzen Fristen einzuhalten, dass wir dann vielleicht, dass wir wahrscheinlich eher gucken, dass wir auf bewährte Personen auch setzen. Es ist aber auch schwieriger, fernab von der Liste, für neue Kandidierende sich in ihren Wahlkreisen einfach vorzustellen und auch so schnell Urlaub zu nehmen, weil es ist ja, ich glaube, ich habe das mal in einer anderen Folge gesagt, man kann Sonderurlaub nehmen, der ist aber unbezahlt, von bis zu 3 Monaten. Darauf hat man zwar Anspruch, aber ich meine, man hat ja auch als Kandidierenden, hat man ja eine Planung, man hat eine Finanzplanung. Ich habe zum Beispiel gesagt, okay, ich glaube, ich habe 2 Monate Sonderurlaub genommen, unbezahlt, habe dafür dann im Januar schon angefangen, jeden Monat ein bisschen was zurückzulegen, damit ich dann über diese Monate komme. Und das sind ja alles so Planungen, die kann man gar nicht machen, wenn es so schnell gehen muss. Und dann muss auch der Arbeitgeber ja mitspielen, dass man sagt, okay, wir machen das jetzt auf Hauruck-Verfahren, haben wir dann Dezember, Januar, Februar haben wir auf einmal eine Mitarbeiterin oder MitarbeiterInnen weniger. Das ist hart. Und dann auch noch zu sagen, okay, ich muss jetzt in 3 Monaten die Bekanntheit aufholen, die ich vielleicht innerhalb von 10 Monaten hätte aufbauen können. Ich glaube schon, dass wir einen Bundestag erleben werden, wo weniger neue Leute drin sind, wo mehr Leute sich durchsetzen werden, die bereits kandidiert haben, weil sie einfach bekannter sind und weil sie sich vermutlich auch auf der Liste besser durchsetzen können. Und das ist halt schon schade. Ich habe jetzt gestern mit Brand New Bundestag gesprochen, die ja immer wieder auch das unterstützen, dass halt neue Kandidierende eine gewisse Plattform bekommen. Die sagen halt auch, also ihre Arbeit ist nicht einfacher geworden dadurch, dass es jetzt so schnell gehen muss, weil man diese ganzen Angebote wie Coachings, wie Mentoring, das muss man halt super komprimiert machen und das ist natürlich eine große Herausforderung.
Ja, wie ist das bei Ihnen im Wahlkreis? Also Sie treten als Direktkandidatin wieder an auch?
Genau, und ich trete
als. Sind auf der Liste auch gut
abgesichert? Die Liste ist jetzt tatsächlich ein größerer Kampf. Also ist natürlich so, jeder meldet jetzt an, was man gerne hätte. Aber die Listenausstellung ist bei uns erst Ende Dezember. Also wir ziehen schon komplett vor. Wir hätten eigentlich die Listenausstellung im April, Mai gehabt. Jetzt müssen wir alles im Dezember machen. Und wie die Listenausstellung wird, das wird uns wahrscheinlich die nächsten Wochen jetzt zeigen. Also wird sehr viel verhandelt werden. Aber ich kandidiere auf jeden Fall direkt in Aachen wieder.
Und versuchen Sie dann irgendwie noch Leute zu, naja, coachen haben Sie natürlich auch keine Zeit, aber vielleicht so ermutigen oder die Ihnen aufgefallen sind bei Ihnen im Wahlkreis, wo Sie sagen, versucht das doch.
Es ist tatsächlich wenig, also das, was Sie gesagt haben, es ist halt zu wenig Zeit. Also man hat gar nicht diese Ruhe. Ich habe ja bei einem Mentoring mitgemacht, tatsächlich mit einer Volt-Politikerin, einer Jungen, die ich gerne mentort habe damals, die jetzt in Frankfurt auch sehr aktiv ist. Und ich hatte ihr vor ein paar Wochen, als wir gesprochen haben, gesagt, hey, wenn bei Volt irgendwer kandidieren möchte und ihr habt irgendwie noch keinerlei Ansprechpersonen, die vielleicht irgendwie mal erzählt, wie es dann wirklich ist, was kommt auf einen zu, super gerne. Und es war dann irgendwie damals so, als hätte man alle Zeit der Welt, das noch in Ruhe irgendwie mal einzuspielen. Keine Ahnung, ob das noch funktionieren wird. Also vor allen Dingen, weil ja auch die Fristen, bis wann sich Leute entscheiden können, schwierig wird. Die etablierten Parteien oder die Parteien, die bereits drin sind im Bundestag, haben einen gewissen Vorsprung, weil wir müssen halt nur Leute aufstellen. Aber es ging ja jetzt die Zahl 27.000 Unterschriften rum, dass halt kleine Parteien brauchen halt anscheinend 27 Unterschriften. Es ist auf jeden Fall so, dass man 2.000 Unterschriften wohl für NRW, hatte ich jetzt erzählt bekommen, braucht, um eine Landesliste aufzustellen und dann für jeden Wahlkreis nochmal 200 Unterschriften. Und das ist schon viel in der jetzigen, in der kurzen Zeit. Und dass dann die Leute unterschreiben und sagen, ich möchte, dass Volt und oder die Piraten oder welche kleine Partei auch immer noch kandidiert, das ist schon krass.
Jetzt kann man natürlich sagen, es ist vielleicht zynischerweise dann wieder eher stabilisierend, weil man dann gar nicht so viel Auswahl hat, ne? Weil manchmal ist ja die Zerfaserung auch tatsächlich dann wiederum ein Problem. Aber aus Sicht der Demokratie ist das natürlich eigentlich nicht gut.
Ich weiß auch gar nicht, ob das so eine Zerfaserung wäre, weil es wären ja die Leute, die einfach Protest wählen wollen und also Protest da so verstehen, dass sie halt niemanden wählen, der in der Regierung, also keine Partei, die bereits in der Regierung war oder keine Partei, die bereits im Parlament war, da bin ich immer ganz dankbar für jede demokratische Alternative, die es gibt, wo Leute sagen, ich will jetzt eine kleine Partei, weil ich finde es nicht gut, was ihr macht. Das finde ich eigentlich immer besser, als wenn Leute nicht wählen gehen oder wenn sie halt wirklich die Extremen wählen. Und das andere ist natürlich auch, dass es für viele kleine Parteien ja auch um die Parteienfinanzierung geht. Die Frage ist halt, kommen sie über die 1% oder nicht? Und wie wird's dann, geht's dann weiter? Und da glaube ich, ist es schon wichtig, dass sie die Chance haben, anzutreten und zumindest auch finanziell versorgt zu sein, um ihre Arbeit weitermachen zu können. Und das hängt natürlich an Bundestagswahlen dann.
Ich wollte nochmal aufs Inhaltliche kommen, weil Sie das vorher auch schon angedeutet haben, dass jetzt noch interfraktionell geguckt wird, oder Sie haben es Kassensturz genannt, ne? Was geht noch und was geht nicht mehr. War ja gestern die Nachricht, dass Sie jetzt, haben Sie sich auch beteiligt, nochmal versucht wird, interfraktionell Abtreibungen zu legalisieren. Wie muss man sich das vorstellen? Sie treffen sich untereinander, Parlamentarierinnen, und haben irgendwann die Idee, das machen wir noch, oder wie wird das dann organisiert?
Ja, das ist tatsächlich eigentlich ziemlich akkurat in der Sache. Also in dem Fall gab es Abgeordnete, die schon seit längerem zusammen daran arbeiten, weil man ja schon durchaus weiß, das sind Leute, die in den Ausschüssen aktiv sind, oder vielleicht haben sich auch mal eine Kollegin oder ein Kollege dazu geäußert im Interview. Man weiß dann, okay, die Person findet das total wichtig und ist vielleicht auch in den richtigen AGs, in den richtigen Gremien drin. Und da hat sich eine Gruppe zusammengefunden, wo auch sehr viele SPD-Frauen dabei waren, die gesagt haben, wir wollen das auf jeden Fall mal zusammen versuchen, in einen Antrag zu gießen. Dann hat sich das Parlament aufgelöst, beziehungsweise es steht die Auflösung jetzt bevor, und es war jetzt klar, wir haben nicht mehr viel Zeit. Und die müssen das letzte Wochenende komplett durchgearbeitet haben, dass sie gesagt haben, okay, wir versuchen es jetzt, und wir versuchen es jetzt so pragmatisch vorzugehen, dass wir jetzt in der Situation wirklich etwas machen, wo wir wissen, es könnte mehrheitsfähig sein. Es ist nicht der große Wurf, den sich vielleicht die SPD alleine vorstellen könnte oder einige der Grünen sich vorstellen können oder vielleicht auch andere Abgeordnete. Aber es ist halt ein Entwurf, wo man sagt, es würde vieles wirklich deutlich verbessern, und gleichzeitig ist er halt Mitgeber für möglichst viele Abgeordnete. Und ich habe da Mordsrespekt, dass das die KollegInnen gemacht haben. Das war ja auch sehr erfolgreich. Das haben ja 250 Leute unterschrieben, um das zu unterstützen. Und das ist schon ein super klasse Zeichen gewesen. Also es war gestern, es war ein super cooles Zeichen, weil es waren halt so unterschiedliche Stellen, wo man unterschreiben konnte, und da waren halt echt zum Teil auch Schlangen, wo Abgeordnete standen und wollten unbedingt noch unterschreiben, um zu zeigen, sie wollen das unbedingt noch schaffen. Und was ich richtig cool fand, war, dass auch Olaf Scholz in seiner Funktion als Abgeordneter angemeldet, er möchte es unterschreiben, und er hat dann irgendwie auch sein Büro da extra nochmal anrufen lassen, dass er es in der Frist, die dann irgendwie vorgegeben war, es nicht ganz schaffen würde, ob er dann irgendwie vielleicht später nochmal unterschreiben könnte. Und es war dann möglich, und das war, fand ich, auch mal ein gutes Zeichen zu zeigen, dass der Kanzler in seiner Funktion als Abgeordneter, dass es da Dinge gibt, die er wichtig findet, die er halt, wo er für einsteht, die er vielleicht als Kanzler nie so gefordert hat, aber dass er sich da so nochmal hintergeklemmt hat, überhaupt unterschreiben zu können, das fand ich irgendwie schon, es war, hat ihn wirklich für mich auch nochmal sehr sympathisch gemacht, wo ich so dachte, das ist irgendwie eine coole Story.
Das ist interessant, weil in der Vorstellung, sagt natürlich auch vielleicht viel über Klischees aus, dachte ich auch eher, dass das die Frauen waren, die weiblichen Abgeordneten vor allem, die sich dafür einsetzen oder dann auch unterschrieben haben. Aber das klingt ja jetzt gar nicht so.
Ich glaube, es war eine ganz gute Mischung. Also es haben sehr viele, also ich stand in der Schlange und es waren sehr viele Männer irgendwie auch bei mir, also so in diesem Raum, wo wir unterschreiben konnten. Ich habe jetzt vorher nochmal die Liste gesehen und es ist mir jetzt nicht aufgefallen, dass es in eine Richtung sehr viel mehr gewesen wäre. Ich glaube, das ist ein Thema, wir haben das auch in der SPD-Bundestagsfraktion im Sommer sehr intensiv diskutiert gehabt und so. Das, natürlich ist es ein Thema, was alle Menschen auch angeht. Ne? Also es gibt ja, also auch Männer machen sich ja schon Gedanken darüber, was bedeutet das eigentlich. Ne? Also sie haben Mütter auf jeden Fall, viele haben auch Schwestern oder Töchter oder Freundinnen oder Frauen oder wie auch immer. Man ist ja trotzdem immer wieder auch damit beschäftigt oder man ist ja auch beteiligt, weil Leute einfach auch Sachen erzählen, und sich darüber miteinander auseinanderzusetzen, finde ich, hat man schon gemerkt, dass das auch mehr stattgefunden hat. Und deswegen war es gestern echt ein schönes Zeichen. Und die 250, ich kann mir vorstellen, dass Menschen sagen, ja, bei einem Bundestag von 733, was sind schon 250? Aber man muss, also wir haben ja gestern, ich glaube, es waren nur die Grünen, die SPD, und ich glaube auch bei den Linken ein paar, die dann irgendwie gesammelt haben, weil man auch nicht wollte, dass es vorher öffentlich wird. Und jetzt werden ja weiter Unterschriften gesammelt. Das heißt, jetzt wird es ja nochmal offener gemacht, und es können durchaus noch mehr Unterschriften zusammenkommen. Wir brauchen eine Mehrheit von 370 ungefähr Abgeordneten. Und das kann durchaus funktionieren. Das ist nicht mehr so weit weg davon. Ne?
Wie lange geht denn die Frist? Also wie lange kann man unterschreiben?
Also man kann immer noch, bis es aufgesetzt wird, im Bundestag kann man noch unterschreiben. Es wird dann halt, also die Unterschriften sind halt wichtig, um zu sagen, wie viel Redezeit haben die BefürworterInnen des Antrags. Also weil es wird ja nicht nach Fraktionen verteilt, sondern es wird dann halt irgendwie anders aufgeteilt. Und natürlich, je mehr Unterschriften es hat, desto mehr Redezeit bekommt man auch. Und desto mehr Einfluss hat man auf die Debatte. Deswegen ist es wichtig, dass jetzt noch weitere Leute unterschreiben. Aber das Quorum von 37, das sind immer 5%, die unterschreiben müssen, ist locker genommen. Und jetzt ist das eigentlich, jeder, der jetzt noch unterschreibt oder jede, die noch unterschreiben, sind zusätzlich einfach, um dem ganzen Antrag noch mal ein bisschen mehr Gewicht, noch mehr Bedeutung zu geben.
Und aber was sind dann die 370? Also wofür sind die dann wichtig?
Die 370 sind bei der Abstimmung wichtig.
Bei der Abstimmung, ja. Ach so, weil sie davon ausgehen, dass alle, die unterschreiben, auch dafür abstimmen dann.
Ja, also ich hoffe es, weil sonst wäre es ein sehr seltsames Zeichen. Aber ja, natürlich, also die Hälfte des Bundestags sind halt ungefähr 370, also ein bisschen weniger als 370. Wir haben jetzt 250 Unterschriften. Das sind halt 120, die man jetzt noch zusätzlich ansprechen könnte, die vielleicht auch von sich aus sich angesprochen fühlen. Mhm. Weil wie gesagt, gestern, die Unterschriftenlisten waren von 8 bis 10:30 Uhr offen. Also es war halt, gestern ging eine Mail rum und hat gesagt, wir haben uns da geeinigt und ihr habt ihr den Entwurf und ihr könnt da und da unterschreiben. Und es haben halt in diesen 2,5 Stunden 250 Abgeordnete unterschrieben.
Mhm. Und das heißt, es kommt auf jeden Fall zur Abstimmung. Das ist sicher?
Ich würde jetzt mal vorsichtig sagen, sehr, sehr wahrscheinlich. Also sicher ist, glaube ich, in der jetzigen Zeit einfach, es muss halt aufgesetzt werden. Gibt es eine erste Lesung, wenn wir Glück haben, gibt es noch eine zweite, dritte Lesung. Aber es ist das, woran jetzt alle arbeiten, dass das möglich ist, dass da irgendwie auch die Mehrheiten für da sind. Da müssen natürlich auch die Gespräche auch nochmal mit der FDP und der Union geführt werden, dass man irgendwie auch nochmal sagt, lasst uns das aufsetzen, lasst uns das doch bitte auch abstimmen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Es ist sehr viel Arbeit reingeflossen am letzten Wochenende, um daraus einen Antrag zu machen, der bereit tragbar ist. Man hätte da Dinge reinschreiben können, die ich und viele andere bestimmt auch richtig gefunden hätten, aber der wäre halt nicht mehrheitsfähig gewesen. Und das ist ein Antrag, der ist pragmatisch eine Verbesserung, stößt aber nicht die Leute vor den Kopf, die dann vielleicht auch andere Prioritäten setzen wollen. Und deswegen hoffe ich einfach, dass da die Mehrheit einfach auch für da ist.
Mhm. Gibt es denn sonst noch was aus Ihrem Bereich, wo Sie jetzt sagen, das wollen wir auf jeden Fall noch fertig kriegen, durchkriegen, wie auch immer, also Mobilität oder Bildung?
Ist es tatsächlich bei uns einfach gerade sehr offen, was noch möglich ist. Also ich habe doch ja noch die Gründung der DATI bei mir dran stehen. Die ist jetzt zum Glück durchs Kabinett noch gegangen, bevor der Bundestag, tatsächlich noch an dem Tag der Auflösung ist er, glaube ich, noch durchs Kabinett gegangen. Die Gründung der Deutschen Agentur für Transfer und Innovation. Aber wie jetzt die Ausgestaltung ist, ob man jetzt wirklich die Stellen ausgeschrieben bekommt, wie sie jetzt aufgestellt wird, das ist jetzt gerade tatsächlich in der Verhandlung. Also wie man da jetzt weitermacht oder ob jetzt die DATI-Gründung erst nach der Neuwahl stattfindet. Das sind alles Dinge, die werden aber auch auf einer anderen Ebene diskutiert oder verhandelt als auf meiner jetzt gerade. Aber im Moment ist das, ja, also ist das, glaube ich, gerade auch relativ ruhig. Mobilität ist ja ein sehr großes Thema. Einfach die Fortführung des 49-Euro-Tickets, des Deutschland-Tickets. Da scheint es ja jetzt eine Einigung zu geben, aber das sind halt die Dinge, die bestenfalls jetzt noch geklärt werden. Also deswegen muss ich auch allen Leuten sagen, die sagen, das ist ja eine Taktiererei, man verzögert es. Also alles, was wir jetzt noch in den nächsten 4-5 Wochen schaffen vor Weihnachten, haben wir halt schon mal. Und dann haben wir eine klare Regelung, wir haben eine Planungssicherheit und die Leute können weitermachen. Es gibt weiterhin das Ticket, es gibt weiterhin, also die Kindergelderhöhung würde kommen, wenn wir uns darauf einigen. Es gibt gewisse Entlastungen. Das sind ja die Dinge, die wir wollen. Also wir wollen ja jetzt keine programmatischen Punkte, wo wir genau wissen, da gibt es nie im Leben eine Mehrheit für, das wollen wir nicht durchboxen. Das geht um Dinge, die eigentlich geeint sind, wo wir einfach nur sagen, wir müssen die Mehrheiten bekommen, um das durchzukriegen und dafür brauchen wir jetzt leider jeden Tag, jede Woche, um die halt auch zu verhandeln.
Ja, ich bin gespannt. Also wir werden ja auch gar nicht mehr so oft dann sprechen. Eigentlich ging der Podcast ja auch bis September.
Ja.
Wäre er gegangen, genau. Ja, aber ich hoffe, dass wir es dann im Dezember oder auf jeden Fall spätestens im Januar nochmal schaffen. Und dann wissen wir wahrscheinlich mehr, wie viel da noch geklappt hat.
Das haben wir häufiger gesagt, diese Legislatur. Und dass wir gesagt haben, ja, das nächste Mal wissen wir vielleicht mehr. Und das nächste Mal ist ja vielleicht schon mehr passiert. Und das nächste Mal, wer weiß, ob es da noch eine Regierung gibt. Und jetzt ging es doch sehr schnell. Ja, ich glaube aber auch, dass wir im Dezember, Januar werden wir auch insgesamt mehr wissen.
Danke Ihnen.
Vielen Dank.
Schön, dass ihr wieder dabei wart bei dieser 63. Folge. Ja, und es war die erste nach dem Ende der Ampelkoalition. Auch für diesen Podcast bedeutet das vorzeitige Ende leider auch, dass wir nicht so lange reden werden. Ich die Politikerinnen nicht so lange begleiten werde, wie ursprünglich gedacht, nämlich nicht bis September 2025, sondern nur bis Februar bzw. dann März 2025. Bis dahin werden wir natürlich noch versuchen, möglichst viele Folgen zu machen. Es gibt viel zu bereden, wie ihr jetzt in dieser Folge ja auch schon gehört habt. Nächste Woche geht es weiter mit der ja wahrscheinlich auch ziemlich spannenden Frage, wie es für Anniko Glogowski-Merten nun weitergeht. Sie ist ja FDP-Abgeordnete und für die FDP sieht es ja gerade nicht ganz so rosig aus, ob die Partei die 5%-Hürde bei der nächsten Wahl nehmen wird. Falls euch jetzt ältere Folgen interessieren, wie alles begonnen hat, mit welchen Vorstellungen, Wünschen, Zielen die drei Abgeordneten eigentlich in ihr erstes Mandat gestartet sind, dann hört gerne die ersten Folgen nach. Ihr findet sie alle auf der Website www.diepolitikerinnen.de oder auf allen Podcast-Plattformen. Ja, ich hoffe, wir hören uns nächste Woche dann mit Anniko Glogowski-Merten. Bis dahin, macht's gut.